kommet in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauch, und dazu Stängel und Strauch.
Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von, ja ratet mal, Stängel und Strauch. Meinem kleinen Garten-Podcast. Ja, nun sieht das ja draußen so aus, dass der Frühling in großen Schritten immer näher kommt. Ja, man kann es ja richtig schon spüren. Die Sonne wärmt Körper und Seele. In der Luft fliegen die ersten Pollen rum, die einen leiden lassen. Die Vögel zwitschern. Ich glaube, ich habe sogar schon die eine oder andere Biene gesehen, die durch meine Beete gebrummt ist. Obwohl, mit den Beeten ist es bei mir im Moment ja nicht so weit her. Ich habe ja jetzt am Wochenende ganz fleißig und fix meine Hecke geschnitten. Also bis auf ein kleines Teilstück, ich sag mal von, wie lang mag das sein, 3 Meter, 4 Meter, zur Straße hin nämlich, bin ich fertig geworden. Und jetzt liegt der ganze Rasen voll mit Heckenschnitt, der klein gehäckselt werden muss und dann als Mulch wieder zurück unter die Hecke kommt. Gut, aber das soll jetzt heute gar nicht unser Thema sein. Ich möchte mit euch über ja, den Biogarten sprechen. Letztes Mal haben wir ein wenig uns unterhalten über das Thema Nachhaltigkeit im Garten. Heute geht es mal um den Biogarten. Ja, alles was Bio ist, ist gut, sage ich immer. Meistens jedenfalls bei den Dingen aus dem Supermarkt, da kann man sich ja leider nicht so ganz sicher sein, wenn da Bio draufsteht. Aber wenn du Bio im Garten hast, da verspreche ich dir, das ist dann wirklich feinste 1A-Qualität. Ja, Bio im Garten ist nämlich ganz einfach. Pflanzen. Nimm einfach mal die Pflanzen, die du setzt. Du kannst die selber ziehen mit Samen, die du aus der Biogärtnerei bezogen hast. Oder du kannst auch Pflanzen setzen, die du aus der Biogärtnerei bezogen hast. Ich habe da vor einiger Zeit sogar mal einen Podcast gemacht mit einem Biogärtner aus meiner Nachbarschaft. Der wohnt ein Dorf weiter und betreibt da eine Gärtnerei, in der man wirklich Biopflanzen kaufen kann, die biomäßig aufwachsen. Da werden keine Pestizide, keine chemischen Dünger, keine Gifte, kein gar nichts benutzt. Die werden da einfach gepflanzt, gesetzt und großgezogen und dann verkauft. Jetzt muss man natürlich sagen, dementsprechend sehen diese Felder auch aus. Also zwischen diesen Pflanzen wuchert das Unkraut. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber du weißt, wenn du diese Pflanzen kaufst, die sind Bio. Da gibt es keinen CO2-Abdruck, da werden keine Pestizide hinterlassen, da mussten keine Tiere sterben. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn sowas also den Weg in deinen Garten findet, dann bist du schon auf dem besten Weg zu einem Biogarten. So sieht es nämlich aus. Ja, und weißt du was? Ein Biogarten, der kann auch schön sein. Ein Biogarten kann auch gepflegt sein. Ein Biogarten muss kein Naturgarten sein. Nee, muss nicht. Muss einfach nicht. Also da kann auch der Rasen gemäht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man auch das Unkraut, ich benutze dieses Wort ja in letzter Zeit wirklich sehr, sehr gerne, weil man da so einige Menschen mit ärgern kann, da kann sogar das Unkraut gezupft werden. Und zwar so, dass es nicht mehr zurückkommt. Das macht überhaupt nichts. Ja, ein Biogarten kann auch ein Ziergarten sein. Also der kann auch hübsch ordentlich aussehen. Der muss nicht verwegen und verwildert sein. Der kann liebevoll gestaltet werden und trotzdem leistest du mit so einem Biogarten, einem Bio-Ziergarten, sage ich jetzt mal, leistest du deinen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz und zum Artenschutz. Jawohl, so ist das. Und mal abgesehen davon, auch ein Ziergarten trägt dazu bei, dass diese blöden CO2-Geschichten hier irgendwie neutralisiert werden, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir tragen also unseren Teil bei zum Kampf gegen das Klimading da. Man mag es ja gar nicht mehr hören. Ich will auch gar nicht mehr groß drüber reden. Ich will dir jetzt einfach mal ein bisschen was über den Biogarten erzählen und wie du ihn dir anlegen kannst und was du da machen kannst, solltest, musst, wie auch immer. Ich hoffe, du hast Bock drauf, weil ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Muss ich sagen, ich freue mich immer, wenn die Biene und die Hummel sich bei mir im Garten wohlfühlen, wenn die Blaumeise durch die Hecken hüpft und die Amsel vom Apfelbaum her trällert oder oben bei mir auf dem Dach sitzt, wenn abends oder nachts muss man ja sagen, in der Dämmerung die Fledermaus bei mir durch den Garten schwirrt. Oh, das ist ein echt tolles Gefühl, wenn du noch mit einem Glas Wein abends irgendwie im Sommer auf deiner Gartenliege liegst. Dann sausen diese Teile dir über den Kopf weg. Also das ist schon ein bisschen spooky, muss ich sagen. Einmal hat sich so eine Fledermaus sogar in mein Wohnzimmer verirrt. Ich habe auf der Couch gelegen und habe geschlafen. Ich bin durch das Fiepen wach geworden. Oh, ich sag euch, da kommen ja alle Urängste, die man als Kind hatte vor Vampiren, die kommen da ja alle wieder hoch. Also da heißt es da nur raus mit dem Teil, irgendwie das Ding rausjagen mit dem Besen oder so, keine Ahnung, jedenfalls nicht einfangen. Ich hab's nicht eingefangen, ich hab's irgendwie sicher rausgeleitet und dann konnte die Fledermaus draußen weiter nach Insekten jagen. Ja, das machen die nämlich im Biogarten sehr, sehr gerne und dazu ist so ein Biogarten auch da. So, wie kann ich jetzt zum Beispiel so einen Biogarten gestalten? Worauf soll ich da achten? Ich habe mir da lange den Kopf zerbrochen. Ich bin da auch immer noch ein bisschen am Experimentieren. Zum Beispiel in den Beeten. Beete müssen ja nicht unbedingt nur aus Stauden und Sträuchern und Rosen und Hortensien oder so bestehen, sondern du kannst es da auch genauso machen, wie man das früher mal im Cottage-Garten gemacht hat in England. Der Cottage-Garten ist ja dadurch entstanden, dass die Arbeiter in England nur ganz, ganz kleine Gärten hatten und diese Gärten sowohl schön sein und Erholung bieten sollten, aber eben auch zur Ernährung beitragen mussten. Und da haben die dann einfach mal Rose mit Knoblauch kombiniert, zum Beispiel. Da wuchs der Salat neben den Primeln. Da hatte der Fingerhut genauso seine Berechtigung im Beet wie, ja, der Rosenkohl, sage ich jetzt mal. Man kann das alles irgendwie ganz schick miteinander kombinieren. Das kann man heute eben auch noch. Und das sieht dann auch wirklich ganz toll aus. Also Stauden und Kräuter kannst du zum Beispiel ganz wunderbar miteinander kombinieren. Und das hat dann ja auch noch Vorteile, weil das eine wirkt sich ja auf das andere aus. Also die Kräuteraromen zum Beispiel, ne, dann nimmst du halt diese Toskana-Sachen, was weiß ich denn, Salbei zum Beispiel oder Lavendel kannst du auch dazwischen setzen oder Basilikum oder ja, was es da eben so gibt. Ne? Das setzt du dann einfach so zwischen die Pflanzen und die Aromen dieser Kräuter, die halten Schädlinge fern. Also da kommen die Schnecken da nicht mehr so einfach, da bleiben die Blattläuse weg, da tust du deinen Pflanzen schon was ganz Gutes, weil nämlich auch die Wurzelausscheidungen die Pflanzen stärken und gegen verschiedene Pilzkrankheiten sichern, ja, schützen. So. Und dann kommt eben noch dazu, dass der Blütenduft auch der Kräuter Bienen und Hummeln und Schmetterlinge anlocken. Ja, und auch andere Insekten. Also das ist irgendwie die perfekte Kombination für den wirklich kleinen Biogarten. Da brauchst du auch nicht mal einen Garten. Das kannst du auch schon auf dem Balkon machen. Ne? Im Balkonkasten kannst du auch Kräuter mit Stauden kombinieren. Ja, das sieht hübsch aus, das duftet toll und du trägst eben wirklich was zum Natur- und Artenschutz bei. Irre, oder? So einfach ist das. Man muss nur ein bisschen mal ausprobieren, ne? Und mal gucken, wann man was irgendwie setzen muss. Also der Knoblauch wird schon sehr früh oder beziehungsweise sehr spät gesetzt. Der Lavendel kommt dann zu einer anderen Zeit ins Beet mit Basilikum und Thymian und dem Zeugs und Salbei und so. Da sieht das dann eben ganz anders aus. Da musst du dich mal vorher informieren, dass du das eben alles zur richtigen Zeit in die Beete bekommst. Und ganz wichtig, auch hier immer schön drauf achten, dass du für jede Pflanze das richtige Plätzchen auswählst, weil jede Pflanze hat ja ihre Bedürfnisse, wie du, wie ich, wie wir alle, ja, so, die brauchen halt viel Sonne, weniger Sonne, die brauchen einen eher humosen, durchlässigen Boden oder manche stehen eben auch auf den schweren Boden, die haben gerne Klei an den Füßen, ja, so, und dann passt das, ne? Also die klassischste Form ist ja zum Beispiel Lavendel. Lavendel mit Rosen kombinieren. Da nimmst du offene Rosen, also nicht diese gefüllten englischen Dinger da, die auch wirklich sehr schön sind, muss ich sagen. Davon habe ich auch einige bei mir im Garten stehen. Die sind schön, die sehen toll aus, die duften herrlich. Ich liebe meine englischen Rosen. Ich habe aber auch Rosen, die haben offene Blüten. Da findet also noch jeder Bestäuber, jede Biene, jede Hummel, jede, was weiß ich denn, findet da noch was zu futtern. Und das ist ja ganz wichtig. Das müssen die ja. So, und das kombinierst du dann mit Lavendel zum Beispiel. Und das passt. Nur Lavendel lässt sich eben nicht überall pflanzen. Während deine Rosen es vielleicht noch im Halbschatten aushalten, könnte das dem Lavendel eher schwer fallen. Also du siehst, du musst ein wenig schon drauf achten, was du wo pflanzt. Aber das kennen wir Gärtner ja. Das ist ja sonst auch so. Da muss unser Garten ja nicht mal das Prädikat Bio haben. Wir müssen einfach immer gucken, was wir wo pflanzen, damit sich unsere Pflanzen auch wohlfühlen. Damit das, und jetzt benutze ich das Wort aus der letzten Podcast-Folge, damit das Ganze auch nachhaltig ist. Und von längerer Dauer. Weil wenn eine Pflanze falsch gepflanzt und falsch gepflegt wird, ja, dann haben wir da irgendwie nicht so lange Freude von, muss man wirklich sagen. So, aber auch die Erfahrung machen wir Gärtner ja immer wieder. Ne? Man ist ja so, dass man sich denkt, ach, hier kannst du ja mal das hinsetzen und das würde da bestimmt auch schön aussehen. Und dann macht man das und dann stellt man fest, nee, es sieht nicht so toll aus, weil das Pflänzchen fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Man gibt ihm ein Jahr, man gibt ihm 2 Jahre. Ja, und im 3. Jahr wird dann umgepflanzt oder leider ausgebuddelt und weggeschmissen, weil kaputt gegangen. Kann auch passieren. Niederlagen gehören zum Gärtnern einfach dazu. Glaubt mir das. Ich weiß das. Niederlagen gehören einfach dazu. Und manchmal weiß man auch gar nicht mehr, was man wo gepflanzt hat. Und dann aus Versehen buddelt man das dann aus und setzt da schon wieder was Neues hin. Ja, das ist ja, passiert ja immer ganz oft mit diesen Blumenzwiebeln zum Beispiel. Ne? Tulpen, Narzissen, Osterglocken, Krokusse, hier Schneeglöckchen, Blausternchen, Hyazinthen und wie die alle heißen, die man da eher mutig dann im Herbst ja in den Boden setzt. Im Frühjahr sind sie dann ausgeblüht, im Sommer kommt man dann auf die Idee, oh, da ist ja ein näheres Plätzchen, da könnte ich ja jetzt meine Rose hinpflanzen. Und man fängt an zu buddeln und man buddelt die ganzen Blumenzwiebeln aus. Ja, und dann macht man die mit dem Spaten auch noch kaputt und dann kann man die wegschmeißen und kann die im nächsten Jahr wieder neu kaufen. Oh ja, na ja, ich meine, wäre ja auch langweilig, wenn wir mal nicht ins Gartencenter gehen dürften, oder? Naja, so. Also wie gesagt, Niederlagen gehören zum Gärtnern einfach dazu. Ja, dann solltest du natürlich gucken, dass du in deinen Biogarten auch für, ich sag mal so, Rotkehlchen, Blaumeise oder Zaunkönig oder Nistplätze anbietest. Also die heimischen Vögel sollten sich bei dir echt im Garten wohlfühlen. Und wenn du eben entsprechende Nistplätze anbietest, dann erleichterst du denen einfach die Suche und sie fühlen sich promptiprompt richtig zu Hause bei dir, weil du eben auch Brutplätze anbietest und die können bei dir im Garten ihre Göhren großziehen und das sieht entzückend aus, wenn die ihre ersten Flugversuche da machen, glaub's mir. Aber mit den Nistkästen ist das ja so eine Sache. Also erstmal ist es ja wichtig, wann man die aufhängt. Das solltest du vielleicht schon mal im Herbst erledigen. Da sollten die dann aber auch gesäubert sein. Also wenn da noch irgendwie Nestrückstände drin waren oder irgendwie Ungeziefer oder so, alles raus damit, das muss alles raus. Also du nimmst die ab und putzt die ordentlich durch. Das kannst du einfach mit einer Bürste machen, das reicht dann schon. Und dann kommt das Ding dann eben wieder an den Baum. Es muss aber, oder an die Hauswand, es muss aber so gehängt werden, dass da bitteschön keine Katze oder kein anderes Raubtier dran kann, während da die kleinen Piepmätze brüten und ihre Kinderchen großziehen, ne? So, die sollen sich doch das sicher fühlen. Und wenn du das Ganze dann auch schon im Herbst aufhängst, dann können das nämlich auch die Freunde, die gefiederten Freunde, die hier bleiben, können das dann nämlich schon mal als Winterquartier nutzen. Also die wären dir, glaube ich, total dankbar. Also Nistplätze aufhängen. Bitte so, dass kein Regen hereinkommt, also leicht nach vorne gebeugt. Nicht wahr? Dann windgeschützt, sonnengeschützt. Also es bringt nichts, wenn du die jetzt komplett nach Süden ausrichtest und da den ganzen Tag die Sonne drauf scheint, dann gibt es da eher Brathähnchen am Abend als piependen Nachwuchs, würde ich mal sagen. Ja, und dann soll das Ganze eben so hängen, dass keine Katze drankommt. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Das ist so ganz wichtig. Dann wäre im Biogarten, das hatte ich aber glaube ich auch schon bei der Nachhaltigkeit erzählt, also in dem Podcast zum Thema Nachhaltigkeit, wäre es ganz wichtig, wenn du auch die eine oder andere Futterpflanze in deinem Garten unterbringen kannst. Die musst du ja gar nicht sehen. Das kann ja hinterm Geräteschuppen sein zum Beispiel. Ja. Da passt die doch ganz gut hin. Da stört die niemanden. Ja. So, und das wäre zum Beispiel eine Brennnessel. Lass doch einfach da mal die Brennnessel stehen. So ein bisschen wenigstens. Mach sie nicht ganz weg, weil nämlich die Brennnessel ist ein super Futter für Raupen. Und du weißt ja, aus Raupen werden die schönsten Schmetterlinge. Und was ist denn nicht schöner? Ich meine, was ist schöner als Schmetterlinge im Garten zu beobachten? Wenn die sich an die Hauswand heften und die Sonnenstrahlen genießen, wenn die am Buddeleia rumhüpfen und sich da besaufen, wenn die einfach so durch den Garten pflanzen, flattern meine ich natürlich, wenn die einfach so durch den Garten flattern, das ist doch einfach zauberhaft, ja. Und deswegen musst du eben auch gucken, dass so wunderbare Geschöpfe wie das Tagpfauenauge oder der kleine Fuchs genügend Energie für ihre Verwandlungen finden. Ja, das können aber auch andere Pflanzen sein. Also für kleine Insekten gibt es Sachen, die du in deinen Garten setzen kannst und die wirklich schön sind dann auch. Ne? Also die wilde Möhre zum Beispiel. Ja, dort knabbert sich zum Beispiel der Schwalbenschwanz satt. Finde ich cool, oder? Wilde Möhre und Schwalbenschwanz, das ist doch so das Ding. Ja, ein Schwalbenschwanz sieht auch super aus. Musst du mal gucken. Musst du wirklich drauf achten im Sommer. Es macht Spaß, Schmetterlinge zu fotografieren und dann zu gucken, was sind das überhaupt für Flattermänner? Wer lässt sich bei mir im Garten überhaupt nieder? Wer ist bei mir zu Hause? Das ist eine echt coole Sache. Also, naja, man muss natürlich ein bisschen neugierig sein und einen leichten Entdeckergeist haben. Und man muss seinen Garten lieben. Und auch die Lebewesen, die dort wohnen und sich niedergelassen haben. Also das gehört aber dazu, finde ich. Dass diese Eigenschaft, die hat doch jeder von uns. Die hast du doch auch. Bitte. Da bin ich mir ganz sicher, weil wenn du das nicht hättest, dann würdest du dir das hier gar nicht anhören. So, also wenn du eben diese Brennnessel wachsen lässt hinter deinem Geräteschuppen und irgendwo schick die wilde Möhre, ja, und diese Raupen sich da satt essen können und wie gesagt, Tagpfauenauge, kleiner Fuchs und Schwalbenschwanz durch deinen Garten flattern und noch viele andere, dann hast du einen wirklich, wirklich geschützten Ort für diese entzückenden Flattermänner geschaffen. Und das ist doch, also bitte, ja, wir sorgen dafür, dass die Vögel sich zu Hause fühlen. Wir sorgen dafür, dass die Fledermäuse über uns wegziehen. Wir sorgen dafür, dass die Raupen bei uns und die Schmetterlinge sich zu Hause fühlen. Ich meine, und das geht alles, das halte ich fest, geht alles, auch wenn du deine Hecke schneidest. Egal, ob es jetzt die Laubhecke ist oder ob es der Buchsbaum ist, der in Form gebracht werden muss. Das geht. Ja, ich sag's dir, weil das steht gar nicht konträr. Ein Biogarten kann ein wirklich entzückender, ordentlicher und schöner Ziergarten sein. Es hängt nur davon ab, wie man das wirklich anlegt und worauf man achtet und welche Pflanzen man kauft. Wichtig ist ja zum Beispiel auch, wir hatten es schon, das Bestäuben. Ne? Also wir brauchen einfach Bienen, Wildbienen, Hummeln. Also die Honigbiene, um die mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen. Ja, auch obwohl die in letzter Zeit ein bisschen gelitten hat, aber da kommen immer gleich neue. Bei den Wildbienen sieht das irgendwie schon ein bisschen schwieriger aus. Denen geht es nicht ganz so gut. Und von den Hummeln, wenn da so eine dicke Hummel durch den Garten brummt und summt, ja, das sieht doch auch entzückend aus, wenn die mit ihrem dicken Popo sich in die ins Digitalis, in die Fingerhüte zwängt. Hat mich auch schon gesagt, habe ich schon so, im letzten Podcast habe ich auch darüber schon so wahnsinnig geschwärmt. Aber im Biogarten finden auch diese niedlichen kleinen Dinge einfach mal ein Zuhause und vor allem auch ein Dach über dem Kopf. Das ist ganz einfach, weil im Biogarten, der ja nun auch eben ein Ziergarten sein kann, haben natürlich auch Deko-Elemente eine Berechtigung. Ich finde nur, man sollte es nicht übertreiben, aber so das eine oder andere kann schon im Garten stehen. Und das zieht ja auch irgendwie den Blick dann auf sich. Ne? So, und dazu gehört für mich zum Beispiel ein schönes Insektenhotel. Die gibt es mittlerweile in so tollen Formen und Farben, sage ich jetzt mal. Ja, die sehen wirklich, wirklich schick aus und die tun ja auch wirklich was. Also die bringen es wirklich. Also wenn man die richtig aufstellt und in Ruhe lässt, dann, ja, dann trägt man eben zum Erhalt bestimmter Arten bei. Und das finde ich ganz wichtig. Du kannst so ein Ding natürlich selber basteln. Das ist überhaupt nicht schwer. Anleitungen dafür findest du hunderte im Internet. Du kannst sie aber auch in jedem Gartencenter kaufen. Du kannst sie bestellen. Du kannst sie in England bestellen. Du kannst sie beim großen Online-Kaufhaus bestellen und da die Preise vergleichen. Also das macht schon echt Spaß. Wichtig ist nur, dass du so ein Insektenhotel auch an einem wettergeschützten und sonnigen Platz aufstellst. Dann wird es nämlich gerne angenommen. Ja, und selbst wer nur einen Balkon hat, ich komme auch wieder auf unsere Balkonfreunde zurück, ne? Selbst dann kannst du schon deinen Beitrag leisten. Nimm einfach eine kleine Kiste mit Sand, stell die auf deinen Sonnenbalkon in eine etwas eher ruhigere Ecke. Naja, so groß wird der Balkon nicht sein, aber lass sie dann einfach mal in Ruhe und beobachte sie einfach nur. Und du wirst feststellen, schon nach kurzer Zeit nisten sich da die friedfertigen und bodennistenden Wildbienen ein. Ja, das ist schon echt klasse. Und dann sind die da zu Hause und dann sorgen die da auch für Nachwuchs. Also sowas finde ich ja immer toll. Ne? Das ist ja gelebte Wissenschaft schon fast. So, was in der Art jedenfalls. Also ich finde das klasse. Bei Garten wird dann ja auch spannend. Und selbst ein Balkon kann dann spannend werden. Ja. Oder dein Rasen zum Beispiel. Ich sage ja immer, es gibt auch die Möglichkeit, da mal durchaus eine Blumenwiese stehen zu lassen oder anzulegen. Musst du aber gar nicht, weil die meisten von uns haben ja gar nicht so große Gärten, dass man da jetzt auch noch eine Blumenwiese anlegen will, muss oder kann überhaupt. Weil man braucht ja auch Spielfläche für die Kids oder für die Hunde oder. Und deswegen sage ich immer, mach's einfach mal mit einem Blühstreifen. Ja, leg einfach einen Blühstreifen an. Ich mache das zum Beispiel vor meiner Steinmauer, vor meinem Friesenwall. Da kommt genügend Sonne hin, da sehe ich eine entsprechende Samenmischung aus, die natürlich bio ist. Und da wachsen dann auch die tollsten Blumen, die für Schmetterlinge, Biene, Hummel und andere wirklich grandios sind. Die finden das dann ganz toll. Und weißt du, wenn die sich bei dir wohlfühlen und andere Insekten, lockt das ja auch wiederum andere Vögel an und Fledermäuse und so schließt sich dann ja auch der Kreis, ne? Weil die ernähren sich ja auch von Insekten. Also, ne? Klein wird von groß gefressen, groß wird von größer gefressen. Aktuell sind wir hier die Größten. Also, ich will jetzt nicht weiter, ne? Also, vegan bin ich nicht, muss ich sagen. Vegetarier eigentlich auch nicht. Also, aber das soll ja jetzt gar nicht hier so thematisiert werden. Ne? Also, du kannst auch einen kleinen Blühstreifen einfach anlegen. Auch das hilft schon. Du kannst es an deiner Terrasse machen zum Beispiel oder eben an deiner Grundstücksgrenze, vorm Gartenzaun, vor der Mauer deines Schuppens zum Beispiel. Da gibt es die tollsten Samenmischungen, die du kaufen kannst. Kannst du zum Beispiel auch mal in den Gartenshop auf www.frankskleinergarten.de gucken. Da müssten auch noch welche stehen. Ich habe nicht mehr viele im Laden, aber ein paar sind schon noch da. Ach, da fällt mir gerade ein, wo ich schon bei der Werbung bin. Ich finde es ja toll. Ich beobachte euch, ja. Ich beobachte dich. Ich bekomme nämlich mit, wenn wieder einmal jemand meinem Podcast folgt. Und das finde ich total klasse. Da freue ich mich wirklich wahnsinnig drüber. Und dafür möchte ich mich wirklich, wirklich bedanken, dass ihr euch da eintragt, dass ihr das anklickt und dass ihr euch vor allem mein Gesabbel auch immer wieder anhört. Das muss man ja auch erstmal ertragen und durchhalten. Ich finde das gar nicht so leicht. Ich meine, ich muss damit leben. Ich kann nicht weglaufen von mir, aber ihr müsst mir nicht unbedingt zuhören. Deswegen finde ich das total, total, total klasse, dass ich schon so wahnsinnig viele Follower in so kurzer Zeit bekommen habe und dass jeden Tag mehr werden. Ihr seid echt spitze, muss ich wirklich sagen. Und ich bin total happy und total stolz und freue mich. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich diesen Podcast hier anhören. Ich frage mich, habt ihr eigentlich alle nichts Besseres zu tun? Ja, also sicherlich müsstest du auch nochmal dein Arbeitszimmer aufräumen oder in deinem Hausflur mal eben Staub wischen. Ne? Das Auto will ja auch gewaschen werden, muss in die Waschstraße. Also es gibt sicherlich wichtigere Sachen, als meinen Podcast zu hören. Deswegen finde ich es umso schöner, dass ihr euch wirklich, wirklich die Zeit dafür nehmt. Das ist total genial. Und Leute, wer den Podcast noch nicht abonniert hat, sollte es auf alle Fälle tun. Woher kommen jetzt eigentlich diese ganzen Wiederholungen? Alle, wieder. Naja, also ich freue mich jedenfalls ganz, ganz doll, wenn ich das sehe und möchte mich wirklich jetzt schon mal bei euch dafür bedanken. Und ich kann euch sagen, Ich höre nicht auf. Nee. Das geht noch weiter hier. Da kommen noch ein paar Folgen dieses Jahr. Immer dienstags gibt's eine neue Folge von Franks kleinem Podcast, der da heißt Stengel und Strauch. Ich verwechsel das immer mit meinem Gartenblogger-Ziehen, frankskleinergarten.de. Naja, Stengel und Strauch und frankskleinergarten.de, das gehört ja alles zusammen und das wird ja alles von mir gemacht und beides lohnt sich anzusehen und anzuhören. So, jetzt hatten wir also das Thema Blütenwiese oder Blühstreifen. Das hatten wir jetzt quasi abgehandelt. Ne? Also es lohnt sich auch. Und selbst kleine Blühstreifen helfen da wirklich. Ne? Ob das jetzt von der Hauswand ist, vor deinem Schuppen, vor deinem Geräteschuppen, vor deinem Gewächshaus, neben deinem Gewächshaus, vor deiner Gartenmauer. Es lohnt auf alle Fälle, da entsprechende Samenmischungen auszustreuen. Die Dinger wachsen dann und dann kommen wirklich wieder wichtige Insekten, die eben die Vögel und Fledermäuse ernähren und so weiter und so fort. Wir kennen das ja. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema, der Komposthaufen. Leute, Kompost ist das Wichtigste im Garten überhaupt. Es ist das Gold des Gärtners. Wenn du Kompost verteilst im Garten, wird jede Pflanze happy, bedankt sich jede Pflanze mit den tollsten Blüten, mit den tollsten Früchten. Es wird ein Ergebnis sein, da freust du dich drüber. Und du kannst das Beste, du kannst diesen Kompost selber anlegen. Ja, das hatte ich auch schon im Nachhaltigkeitspodcast und ich glaube auch in anderen schon erzählt, was man da reinschmeißen kann und was man da reinschmeißen sollte und wie man einen richtigen Komposthaufen anlegt. Dazu würde ich an deiner Stelle auch nochmal, wenn du das wirklich machen möchtest, nochmal auf www.frankskleinergarten.de gehen. Da gibt es mehrere Beiträge von mir mittlerweile zu diesem Thema. Lies dir das einfach mal durch und probier es mal aus. Aber ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Wenn du so einen Komposthaufen anlegst, dann stell ihn nicht an die Grundstücksgrenze gegenüber der Terrasse deines Nachbars, also unweit der Terrasse deines Nachbars. Mach das nicht. Ein Komposthaufen fängt im Sommer immer an zu müffeln und die Gerüche ziehen dann rüber. Und der Nachbar, der wird sich dann beschweren und wird von dir verlangen, dass du diesen Komposthaufen versetzt. Und das wird dich dann wieder ärgern, weil du hast natürlich überhaupt keinen Bock dazu. Und dann kommt der Nachbar und dann schreibt er nämlich böse Briefe und dann droht er dir. Und dann gibt es einen Mediator und dann gibt es solche Sitzungen. Und dann wirst du am Ende doch deinen Komposthaufen versetzen müssen. Das ist dann einfach so. Es geht hier nämlich nicht um den Anblick des Komposts. Den musst du ertragen. Es geht hier auch nicht um Landgerüche, wobei man natürlich sagen kann, wenn ich unbedingt im Gülleduft leben möchte, dann hätte ich auch neben einen Bauernhof ziehen können. Nein, in einem gewissen Ausmaße musst du das ertragen. Aber wenn dieser Komposthaufen bewusst an die Grenze zum Nachbarn gesetzt wird und du andere Möglichkeiten hast, diesen Komposthaufen auf deinem Grundstück unterzubringen, dann solltest du das tun. Und zwar so, dass kein Nachbar durch den Komposthaufen belästigt wird. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nämlich genauso gemacht. Ich habe meinen Komposthaufen dahingestellt, wo er niemand stört, wo keine Gerüche da sind, die einen belästigen oder wo niemand da ist, den Gerüche belästigen könnten und alles möglichst weit weg von allen anderen. Nur mein Nachbar, dem ist das egal. Der stellt seinen Komposthaufen einfach an meine Grundstücksgrenze und ich kann mal sagen, guter Mann, falls Sie diesen Podcast hören sollten, ich habe das Ding im Auge und in der Nase. Ich beobachte Sie. Und wenn es im Sommer stinken sollte und diese Gerüche zu mir auf die Terrasse ziehen, während ich dort sitze, meinen Kaffee trinke und meinen Kuchen esse an einem wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag, dann gibt es Ärger. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Leute, und ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr müsst ja wissen, ich bin eigentlich ein sehr friedliebender Mensch. Ich bin wirklich ein sehr, sehr friedliebender Mensch. Nur die Freiheit des anderen hört eben da auf, wo meine beginnt und andersrum. Und ich finde, eine gewisse Rücksichtnahme gehört zum Zusammenleben eben auch einfach dazu. So ist das nun mal. Ich trete auch niemandem auf die Füße und genauso wenig möchte ich, dass mir auf die Füße getreten wird. Nun gut, gucken wir mal, wie das weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Fan des Komposthaufens und der Komposterde und ich sage, das ist das Beste, was ihr eurem Garten antun könnt und das ist wirklich Bio, wenn ihr das selber macht. Also da könnt ihr ganz sicher sein, dass das dann Bio ist. Ja, so. Ihr solltet auch anderen kleineren Tieren in eurem Bio-Ziergarten, sage ich mal, Unterschlupf anbieten und Rückzugsmöglichkeiten. Also das kann dann im Herbst ein Haufen aus Laub, Reisig oder Heckenschnitt sein. Und da kann dann der Igel zum Beispiel sich zu seinem Winterschlaf drin verabschieden. Also der setzt sich da rein, legt sich da rein und pennt dann einfach da. So. Zum Beispiel. Oder auch die Spitzmaus. Oder auch für die Spinnen ist das ganz wichtig, dass die solche Möglichkeiten haben, sich zurückzuziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Spinne ist natürlich auch wichtig. Auch wenn viele von uns mit Spinnen nicht so wahnsinnig was anfangen können. Aber die Spinne ist wichtig, sage ich jetzt mal. Die ist wichtig und die gehört einfach zu unserem Ökosystem dazu. Und deswegen sollten auch Spinnen die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Und so einen Haufen könntest du auch wieder einmal ganz locker in einer ruhigen Ecke deines Gartens anlegen. Hinter deinem Geräteschuppen zum Beispiel. Ja? Oder du machst es eben ganz einfach so wie ich und die Tiere finden hinter deiner Hecke, ja, zwischen deinem und dem Grundstück des Nachbarns Platz. Also ich habe nämlich zum anderen Nachbarn da so einen breiten Streifen, das ist quasi Grenzland. Ja, da wachsen halt nur die Hecken und da ist noch genügend Platz dazwischen, zwischen den Hecken. Und da kann man wirklich schöne Laubhaufen anlegen oder auch Reisighaufen. Da kommt dann manchmal der Heckenschnitt auch hin im Herbst und bleibt dann einfach bis zum Frühjahr da liegen, bevor er dann gehäckselt wird. Und da finden dann Igel und Co. eben auch entsprechende Rückzugsorte. Also das finde ich ganz, ganz wichtig auch. Genauso wichtig sind Schutzgehölze. Oh, jetzt geht es hier aber wirklich ans Eingemachte. Schutzgehölze. Also meine Buchenhecke, meine Rotbuchenhecke ist zum Beispiel so ein Schutzgehölz. Also das ist so, hier würde ich mal sagen, so die bevorzugte Wohngegend. Ich habe ja meine Hecke jetzt geschnitten, das hatte ich erzählt. Das hat wirklich Tage in Anspruch genommen, aber ich habe es jetzt fast geschafft, bis auf wenige Meter, hatte ich ja erzählt, ne? Und ja, was habe ich festgestellt? Wieder einmal, im Abstand von 3 Metern ist da ein Nest neben dem nächsten. Also das scheint wirklich bevorzugte Wohngegend zu sein. Oben residieren dann die Vögel, unten tapst dann gerne mal der Igel durchs Laub und ja, so passt das eben allen und die fühlen sich dann wirklich wohl. Man muss die eben nur so richtig in Ruhe lassen da. Also deswegen ist es eben auch wichtig, sich an die Schnittzeiten zu halten, sage ich jetzt mal. Ne? Die Schnittzeiten, also Herbst bis am 1. März sollte eigentlich dann alles erledigt sein. Deswegen war ich jetzt auch ein bisschen unter Druck, weil ich nicht nur einen Formschnitt gemacht habe, sondern ich musste wirklich, wirklich zurückschneiden. Einen Teil meiner Hecke, den habe ich seit 5 Jahren nicht geschnitten, den musste ich jetzt ganz drastisch kürzen. Also ich habe fast Bäume fällen müssen, muss ich gestehen. Ja, Buchen werden halt groß, stark und dick. Und dann muss man, wenn man es nicht rechtzeitig macht, eben ein bisschen Kraft investieren, um die Dinger wieder in Form zu kriegen, beziehungsweise klein zu kriegen. Gut, das habe ich eben jetzt gemacht und das musste ich auch jetzt machen, weil ab 1. März ist das nicht mehr, weil wenn du es danach nämlich noch machst, also wenn du auf den Stock zurückschneidest, dann kann es durchaus sein, wenn du angezeigt wirst, was fiese Nachbarn gerne tun, dann musst du Strafe zahlen. Aber dann auch vollkommen zurecht, weil in diesen Hecken wirklich das Leben tobt. Ich sage ja, alle 3 Meter ein Nestchen, in dem dann gebrütet und großgezogen wird und unten herrscht ja auch noch Leben, ne? Also am Boden. Ja? Ganz toll. Ich meine, ich habe ja nun so eine Buchenhecke, so eine Rotbuchenhecke rundrum. Also, das ist, ne, so. Aber du kannst ja zum Beispiel auch eine bunte Hecke anlegen, die aus verschiedenen Sträuchern und besteht. Ne? Also zum Beispiel schwarzer Holunder oder Vogelkirsche. Das sieht alles super aus und du kannst mit diesen Früchten aus dem schwarzen Holunder und der Vogelkirsche bis zu 60 Vogelarten ernähren. Also wenn du so etwas dazwischen setzt, dann hast du wirklich das tobende Leben in deinem Biogarten. Und dann sitzt du nur noch auf der Terrasse und beobachtest, weil da ist dann Action pur. Das ist dann wirklich toll. Und ich meine, das freut uns doch dann auch, oder? Also ich finde das grandios. Ich wusste es leider nicht, als ich meine Hecke damals gesetzt habe, ich habe setzen lassen, Ich wollte ja so die klassische Hecke haben, nur nicht diese Nadelgehölze, das ist nicht so mein Ding. Ich wollte eine Laubhecke haben, damit man eben den Verlauf der Jahreszeiten auch daran erkennen kann. Ja, und deswegen ist es dann eine Buchenhecke geworden. So, wenn ich das heute nochmal machen dürfte und müsste und sollte, dann, ja, dann würde ich so eine gemischte Hecke setzen, ganz einfach. So, eben biomäßig. Und das ist nämlich super. Also sagte ich ja gerade, bis zu 60 Vogelarten können mit so einer Hecke ernährt werden oder ernähren sich in so einer Hecke. Ich finde das wahnsinnig. Ja. Was ja auch immer ganz gut ist, da habe ich jetzt auch schon mehrfach darauf hingewiesen, und das kannst du eben auch im Ziergarten machen. Dafür musst du keinen Naturgarten haben. Das ist das Mulchen. Also ich mache es ja immer so, ich schneide meinen Rasen. Wenn mein Mähroboter mal nicht unterwegs ist, dann mache ich das immer noch mit einem wirklich echten Rasenmäher, mit so einem Benziner. Dann gehe ich da drüber und dann kommt der Rasenschnitt, kommt dann in die Beete. Fingerdick. Also zum Beispiel in die Rosenbeete. Ja, Fingerdick. Zwei Fingerdick sogar. Das hat den Vorteil, das hält den Boden feucht, das hält den Boden kühl und das verhindert das Wachstum, diese Mulchschicht verhindert den Wachstum von Unkraut und gibt zudem dem Boden mit der Zeit Nährstoffe wieder zurück. Das sehe ich jetzt, also wenn ich jetzt mir die Mulchschicht in meinem Rosenbeet angucke, dann sieht das schon fast aus wie Erde. Also da kommt jetzt noch ein bisschen Pflanzerde drüber, dann wird das alles ordentlich miteinander durchgehakt. Ja, und dann ist das super. Und dann wird irgendwann in diesem Jahr ja wieder der Rasen gemäht und dann kommt das da wieder drauf. Und so wird das mit der Zeit ein echt wertvoller Boden. Und das ist eben cool. Und genauso mache ich es eben auch mit dem Heckenschnitt. Der wird dann klein gehäckselt und kommt dann auch dick wieder unter die Hecke. Der zersetzt sich dann da und führt dann so dem Boden eben auch wieder wichtige Nährstoffe zu. Ja, schützt den Boden ja auch vor Wind und Wetter und Trockenheit. Also das ist super. Mulchen gehört für mich einfach dazu. Du darfst halt nur keine Blätter in die Rosenbeete schmeißen, übrigens, weil Blätter enthalten Gerbstoffe, die Rosen nicht mögen. Also da musst du die Finger von lassen. Und da musst du einfach mal gucken, dass du auch die Blätter, also das Herbstlaub, rechtzeitig aus deinen Rosenbeeten ziehst. Also holst, hakst, wie auch immer du das machst. Keine Ahnung. Ich mache das ja mit den bloßen Händen. Nein, mit den bloßen nicht. Ich habe da meine Gartenhandschuhe an, hole das dann damit raus. Ich krabbel da also zwischen den Pflanzen hin und her. Ja, musst du aber nicht. Gibt ja auch so tolle Gartengeräte mit langen Stielen, die man da benutzen kann. Also ich habe da auch so einen Dreizack, so eine Kralle von Fiskars, damit kann man das eben auch super rausholen und man muss sich nicht mal bücken dabei. Das ist mit zunehmendem Alter auch sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht bücken muss bei der Arbeit, bei der Gartenarbeit oder auf die Knie gehen muss. Ja, dafür braucht man dann ein ganz besonderes Kniekissen, ein Nieler, ja, damit die Kniechen auch möglichst weich auf der Erde liegen und man auch wieder hochkommt. Ne? Nieler gibt es übrigens auch im Gartenshop auf frankskleinergarten.de, nur mal kurz erwähnt. Ne? Also wer ein bisschen Geld im Portemonnaie übrig hat, sollte unbedingt mal auf frankskleinergarten.de gehen und sich da in den Gartenshop beamen und da mal rumgucken, findest du bestimmt irgendwas. Sei es eine Schere oder ein Kniekissen, eine Gartenleuchte oder. Also es gibt da so diverse Sachen, die könnten dir gefallen. Schau einfach mal vorbei. So, jetzt ist aber Schluss mit Werbung. Jetzt mache ich wirklich keine Werbung mehr, weil jetzt kommen wir zum letzten Punkt und dann habe ich euch wirklich wieder lange genug die Ohren abgekaut und vollgesabbelt. Das sind nämlich Steinmauern. Ich habe vor meinem Grundstück einen sogenannten Friesenwall. Naja, Friesenwall ist es jetzt nicht wirklich, weil es ist eigentlich mehr so eine Natursteinmauer, die die Erde auch zurückhält. Aber sowas ist eben richtig, richtig klasse, weil gerade wenn die Sonne drauf scheint, dann erwärmen sich ja die Steine und dann fühlen sich da viele Tiere unfassbar wohl drauf. Eidechsen, Spinnen, Schmetterlinge, ja, kleinere und andere größere Tiere, die wissen das dann wirklich zu schätzen. Und die fühlen sich da richtig, richtig wohl. Zumal ich ja auch vor dieser Steinmauer eben meinen Blühstreifen dann habe. Ja. Die Fugen zwischen den Steinen, die sind dann auch nur mit Schlamm gefüllt. Und da kannst du dann eben auch die tollsten Pflanzen reinsetzen, die dann die Fugen dicht wachsen und die Steine dann auch zusammenhalten. Ja, und so schaffst du eben, indem du beides miteinander kombinierst. Du hast diese Steine und zwischen den Steinen wachsen dann auch noch Pflanzen, schaffst du einen Lebensraum, der sowohl ein Zuhause wie auch Rastplatz und Nahrung bietet für viele, viele verschiedene Bewohner und kleinsten Nachbarn im Übrigen auch, ja. So, und du siehst, das sind Sachen, die kann man auch im Ziergarten machen. Da muss man keinen Naturgarten haben, der verwildert ist oder so. Sondern das geht. Du kannst wirklich in deinem Bio-Ziergarten kannst du ein Buddeleia pflanzen. Ja, klar. Du kannst auch eine Forsythie pflanzen. Die brauchen wir ja ohnehin, damit wir wissen, wann wir die Rosen schneiden sollen. Ja. Aber du solltest eben auch immer gucken, dass du noch eine Alternativpflanze setzt, die gleichwertig ist und vor allem aber auch wesentlich mehr Nutzen für die Umwelt hat, für die kleinen Tierchen. Ne? Also wie mit den Rosen. Ne? So, ich habe gefüllte Rosen, die ich einfach zauberhaft finde, aber ich habe auch offene Rosen. In den gefüllten Rosen findet kein Insekt Nahrung, aber dafür in den offenen Rosen, die ich auch noch gepflanzt habe. Ich habe viele Stauden gepflanzt, die bei Tieren, bei Insekten unheimlich beliebt sind. Ob das Akelei ist, ob das Fetthenne ist, ob das Fingerhut ist, oder Hosta und. Also das sind alles so Sachen, die finden die Insekten einfach toll, egal ob Hummel, Biene oder was auch immer. Die fühlen sich da saumäßig wohl mit und die finden da auch Nahrung. Aber ich habe eben auch Hortensien. Ne? Und Hortensien bieten ja nun fast nichts zu futtern. Ne? Also das geht ja mal, glaube ich, gegen null. So, und so schaffe ich aber immer irgendwie einen Ausgleich. Also ich habe das, was mir fürs Auge wirklich wichtig ist in meinem Garten. Ich habe aber auch das im Garten, das für Tiere wichtig ist. Das wächst bei mir auch. Und so schaffe ich es, dass mein kleiner Garten so ein ökologisches Refugium ist, da so ein Bio-Touch hat. Und das ist doch toll. Also Bio kann auch schön sein. Bio muss, wie gesagt, nicht verwildert sein, muss nicht Natur sein, nah sein. Und ach, das finde ich ist sowieso albern. Naturnah Garten. Ein Garten ist immer künstlich angelegt. Garten ist nicht Natur. Dann darfst du da überhaupt nichts pflanzen. Dann setzt du da dein Haus hin und fertig. Ja, dann lässt er, aber das wollen wir doch auch nicht. Ja, ich meine, ne? Also wir wollen uns ja auch wohlfühlen da. Also wir wollen da ja auch zu Hause sein in unserem Garten. Also ich jedenfalls. Naja, und so habe ich dann eben mit so kleinen Sachen versucht, so ein Gleichgewicht da reinzubringen. Ja, ich habe eine Hecke gepflanzt, die ich schön finde, die aber auch einen Nutzen hat, weil da eben dann groß drin genistet und gewohnt werden kann. Ich habe die Forsythie gepflanzt, weil ich eben wissen will, wann ich meine Rosen schneiden soll. Habe aber dann eben auch diverse Stauden gesetzt, die das wieder ausgleichen. Ich habe gefüllte Rosen, ich habe nicht gefüllte Rosen und. Ja, so geht das bei mir im Garten. Also ihr seht, auch ein Ziergarten kann ein Biogarten sein. Und das finde ich toll. Und das geht, wenn man sich auch nur ein paar Gedanken drüber macht und versucht, das irgendwie, diesen Bio-Gedanken irgendwie so ein bisschen zu integrieren. Dann löppt das und dann wird das wirklich aufregend. Und pass auf, wenn du erstmal einen kleinen Erfolg hast damit, dann willst du einen größeren Erfolg haben. Nämlich dann, wenn die ersten Tierchen bei dir im Garten Amok laufen und sich so zu Hause fühlen, dass sie dich komplett ignorieren. Das findest du toll dann. Und dann willst du nämlich noch mehr. Und dann machst du auch noch mehr. Und dann denkst du noch ein bisschen weiter drüber nach. Naja, so Leute. Ich möchte mich übrigens auch nochmal für die wunderbaren E-Mails bedanken, die ich bekommen habe. Ja, der eine oder andere von euch, der hat mir eine Mail geschickt mit Anregungen. Und ich habe ganz viele tolle Lobes-E-Mails bekommen. Das finde ich immer ganz super, wenn ich dann lesen kann, wie viel Spaß dann doch eben der Podcast macht. Dann freue ich mich unfassbar. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Am liebsten würde ich alles ausdrucken, einrahmen und an die Wand hängen. Ja, so ist das. Bin halt auch ein bisschen eitel, aber nur ein bisschen. Nee, Quatsch. So, ja, das war jetzt eigentlich alles, was ich dir so zum Thema Biogarten erzählen konnte. Gibt sicherlich noch mehr, was man da sammeln kann, aber mir fällt jetzt erstmal nichts weiter ein. Ich möchte dich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten. Komm gut nach Hause, hab eine schöne Woche, bleib gesund vor allem, das ist ja ganz wichtig, und glücklich. Gesund und glücklich sollst du bleiben. Und hab immer einen schönen grünen Daumen. Und jetzt sage ich mal, bis dahin und Tschüss.